Ich glaube, dass es nicht von ungefähr ist, dass wir diese Kombination Taufe und ja, einen geistlich umkämpften Gottesdienst, manche Schwierigkeiten, die so im Rahmen der Vorbereitung dieses Gottesdienstes aufgetreten sind, auch bei den Täuflingen. Ich glaube tatsächlich, dass die Taufe ein besonderes Zeichen ist, ein Zeichen vor Menschen, vor Gott und vor der unsichtbaren Welt. Und wenn wir uns anschauen, was in der Taufe passiert, so ist das ja eigentlich ein Untertauchen eines Menschen. Ein Mensch wird, so sagt es die Bibel, er wird begraben mit Jesus Christus und er steht mit Jesus Christus wieder auf. Das ist das Zeichen der Taufe. Und es bedeutet, dass hier über dieser Person der Name Jesus ausgesprochen wird. Und das war zur Zeit des Neuen Testamentes ein Zeichen dafür, eine Sprache dafür, um auszudrücken, hier findet ein Herrschafts-, ein Besitzwechsel statt. Jemand gehört nicht mehr sich selber, sondern er gehört jetzt Jesus Christus. Der Name von Jesus Christus wird über jemand ausgesprochen. Und um zu verdeutlichen, dass der ganze Mensch davon betroffen ist und nicht nur sein Verstand, es geht nicht nur um Überzeugungen, wenn wir davon reden, dass jemand Christ wird, sondern der ganze Mensch ist davon erfasst. Der ganze Mensch wird von Jesus Christus erfasst und wird erneuert und steht zu einem neuen Leben auf. Das bedeutet, ihm ist unwiderruflich für immer Leben mit Gott zugesagt und versprochen. Und auf dieser Grundlage steht der Mensch, der aus dem Taufwasser herauskommt. Und darum beschreibt die Taufe eigentlich etwas, was im Herzen eines Menschen ist und was man nicht sehen kann. Und es verdeutlicht sozusagen einen inneren Prozess, den einem Menschen geschehen ist. Und das ist der Punkt, an dem häufig auch geistliche Kämpfe ausgefochten werden. Weil wenn ein Mensch das für sich sozusagen in seinem Herzen trägt, eine Überzeugung, so lange kann das vielleicht noch, sozusagen kann er damit so ein bisschen unsichtbar bleiben. In dem Moment, in dem sich jemand taufen lässt, wird es sehr deutlich, hier, ich stehe dafür, dass ich mit Jesus Christus leben will. Und das passt zu einer Lektion aus unserer Wüstenpredigt, Wüstenwanderungspredigt. Da geht es auch um einen Kampf. Es geht um die dritte Lektion, die das Volk Israel lernt. Gott hat die Zeit, die das Volk Israel durch die Wüste geführt wird, im Alten Testament, im Buch Exodus, er hat das gebraucht, um Menschen etwas deutlich zu machen über seinen Charakter und deutlich zu machen auch über ihr Leben mit Gott. Und dazu hat er ihnen manchmal Sachen zugemutet, eine Zeit lang, damit sie einen Schritt in ihrem Glauben weiterkommen. Er hat ihnen Hunger und Durst in der Wüste zugemutet, um ihnen seine Fürsorge deutlich zu machen, um ihnen deutlich zu machen, dass er verlässlich ist, dass man sich vollends auf ihn verlassen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott in unserem Leben manchmal Schwierigkeiten und schwere Dinge zulässt, um uns in Bewegung zu bringen. Nicht, weil er sich das Schwere für unser Leben wünscht, sondern weil er sich wünscht, dass wir etwas lernen, dass wir einen Schritt weiterkommen und nicht da stehen bleiben in einem vielleicht bequemen Leben, aber einem Leben, was nicht von Gott entzündet ist und nicht für Gott brennt. Und darum lässt Gott manchmal Schwierigkeiten zu, darum gibt es manchmal Kämpfe in unserem Leben und um solch einen Kampf geht es, den Gott seinem Volk zumutet. Und wer das mitlesen möchte, findet das in 2. Mose 17. Und insofern ist das auch für euch, die ihr heute getauft werdet, besonders, dass ihr zum Teil schon davon erzählt habt, dass ihr solche Kämpfe und Schwierigkeiten und Wüstenwanderungen hinter euch habt und dass das hoffentlich dazu führt, dass wir einen Schritt weiterkommen in unserem Leben mit Jesus Christus. Und so möchte ich das lesen, 2. Mose 17, Vers 8. Bei Rephidim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen die Israeliten zu kämpfen. Und Mose sagte zu Josua: Biete die kampffähigen Männer auf, morgen sollt ihr gegen die Amalekiter kämpfen. Und ich selbst werde oben auf dem Hügel stehen und den Stock in der Hand halten, durch den Gott bisher so große Wunder getan hat. Und Josua tat, was ihm Mose befohlen hatte. Und er rückte zum Kampf gegen die Amalekiter aus, während Mose, Aaron und Hur auf den höchsten Punkt des Hügels stiegen. Solange Mose die Hand mit dem Stock emporhob, waren die Männer Israels überlegen. Ließ er sie aber sinken, so waren die Amalekiter überlegen. Und als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Und sie selbst standen rechts und links von ihm und stützten seine Hände, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter völlig vernichten. Darauf sagte der Herr zu Mose: Ich werde die Amalekiter so vollständig von der Erde ausrotten, dass niemand mehr an sie denken wird. Schreib das auf, damit es niemals in Vergessenheit gerät, und präge es Josua ein. Und Mose baute dort einen Altar und nannte ihn: Unser Feldzeichen ist der Herr. Hier geht es tatsächlich um die Herausforderung, dass Gott seinem Volk zumutet, dass sie einen Kampf erleben. Einen ganz äußeren Kampf. Hier stellt sich ihnen ein feindliches Heer in den Weg. Und wir erfahren aus dem 5. Buch Mose, dass der schwächste Teil des Volkes Israel angegriffen wurde. So die Nachhut, die Leute, die krank waren, die schwach waren, die sehr müde und ausgelaugt waren, etwas zurückgeblieben war, die wurden von den Amalekitern angegriffen. Ich denke, das ist Ihnen, ist dir klar, dass ein Kampf, wenn wir heute über Kampf nachdenken und über einen Kampf auch mit geistlichen Mächten, dass es nicht um einen Kampf gegen Menschen geht. Im Alten Testament ging es hier tatsächlich um einen Kampf zwischen Menschen. Gott führte dort ja nicht eine einzelne Person, sondern ein ganzes Volk. Und in diesem Zusammenhang hat Gott hier einen Kampf anordnen müssen gegen die angreifenden Amalekiter. Einen Krieg oder eine kriegerische Auseinandersetzung ist eine Form des Gotteskrieges oder etwas Ähnliches, gibt es nicht mehr. Im Neuen Testament, das nennen wir fortschreitende Offenbarung, heißt es ausdrücklich, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Unser Kampf geht nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Das heißt, wenn wir heute über Auseinandersetzungen nachdenken, sind wir in einer anderen Situation und müssen darum diesen Text auch geistlich auswerten, müssen ihn übertragen auf unsere Situation. Und dieses Volk der Amalekiter steht hier für eine Anfechtung, einen Kampf, der auf einen Menschen zukommt, der mit Gott unterwegs ist. Eine Blockade, ein Hindernis, die vielleicht außen sichtbar ist durch eine schwierige Situation, durch schwierige Umstände, durch offene Anklage oder durch Verfolgung, die Christen erleben. Oder durch einen inneren Angriff der Zweifel, des Misstrauens, vielleicht der verloren gegangenen Freude am Evangelium oder des langsam verwässernden Glaubens, vielleicht ausgelöst durch Zweifel, ausgelöst durch Schwierigkeiten mit biblischen Texten oder Ähnliches. Also diese Angriffe können ganz unterschiedlich aussehen. Wir schauen uns an, wie sollen wir dem begegnen? Also was bringt Gott hier seinem Volk bei? Wie sollen wir in solche Auseinandersetzungen hineingehen? Und wir erleben, dass es hier das Volk in zweierlei Richtungen reagieren soll auf den Angriff. Das eine ist, dass sie geistliche Waffen gebrauchen und das andere ist, dass sie natürliche Waffen gebrauchen. Und das beides wird nebeneinander uns berichtet. Josua soll kampferprobte Männer zusammenstellen. Mose geht mit Aaron und Hur zusammen auf einen Berg und sie erheben die Hände, um deutlich zu machen, mit dem Gottesstab, das war der Stab, den Mose bisher geführt hatte, also kein Zauberstab oder ähnliches, sondern ein Stab, der dafür stand, wir erinnern uns daran, dass Gott für uns handelt. Das bedeutet dieser Stab. Und sie strecken ihn aus auf diesem Hügel. Während Josua und die anderen Männer Israels, die ausgesucht waren, unten mit natürlichen Waffen zu kämpfen hatten. Beides gehört zusammen. Das heißt, ein Mensch, der in einer schwierigen Lebenssituation ist oder angefochten ist von Gott oder in solche Bedrängnis kommt, vielleicht auch innere Bedrängnis, der sollte nicht nur sagen, ich mache das jetzt alles im Gebet. Also ich lege mich auf mein Sofa mache jetzt eine Gebetszeit nach der anderen. Ich möchte jetzt sozusagen nur auf der geistlichen Ebene das Ganze bewältigen. Sondern es gibt hier zwei Ebenen. Die natürliche Ebene, natürliche Waffen und geistliche Waffen. Und wir merken aber auch, dass Menschen in die Irre gehen, die dann nur sich auf natürliche Möglichkeiten verlassen. Wer also sagt, mir geht die Freude am Evangelium vorhanden, oder wer sagt, wir haben hier eine schwere Situation, irgendwie im Moment klappt nichts, also es alles läuft irgendwie gegen das, was ich wirklich, wie ich mit Gott unterwegs sein will, der kann sich nicht ausschließlich auf seine Begabung stützen, auf seine Möglichkeiten, auf seine guten Ideen, auf Gespräche mit Freunden oder ähnliche natürliche Waffen, die wir zur Verfügung haben. Sondern Gott bringt seinem Volk bei, dass es zweierlei gibt, natürliche und geistliche Waffen. Und das Interessante ist, dass hier das Volk auch nicht zuerst eine Sitzung einberuft und sagt, wir müssen jetzt eine Ursachenforschung treiben, warum die Amalekiter uns angreifen. Es wäre natürlich auch ein bisschen, vielleicht nicht sehr naheliegend zu damaliger Zeit, aber ich glaube, das ist bis heute so, dass wir mit der Frage, woher kommt genau dieser Angriff, in der Regel nicht sehr weit kommen, sondern wir fangen dann an zu spekulieren. Der eine sieht hinter jedem Busch einen Teufel, und der andere findet das völlig lächerlich, dass man über geistliche Welt überhaupt spricht oder dass man den Teufel überhaupt benennt und sagen, das ist doch alles psychisch, psychosomatisch, das hat doch nichts mit dem Teufel oder mit Gott zu tun. Und Gott bringt seinem Volk bei, dass sie unabhängig davon, was ihnen begegnet, dass sie als Volk Gottes zwei Waffen zur Verfügung haben. Und dass es bei diesen beiden Waffen, natürliche und geistliche Waffen, dass es eine Waffe gibt, die Entscheidung bringt. Und das ist die geistliche. Sie bringt die Entscheidung. Bedeutet nicht, dass man währenddessen die Hände in den Schoß legt oder sagt, also wir verlassen uns jetzt allein auf die Möglichkeiten des Lobpreises, des Gebets, des Ausrichtens auf Gott. Sondern wir wollen das Beste geben im Schlachtfeld des Lebens, in den Herausforderungen, in die wir gestellt sind. Wir geben unser Bestes. Aber wir vertrauen darin nicht auf unsere Stärke, sondern wir lernen von Gott, dass der eigentliche Sieg für uns an einer anderen Stelle errungen wird. Er wird nicht im Tal errungen, er wird auf dem Hügel errungen. Und er wird von drei Leuten errungen hier, von Mose, der den Stab hält. Und hier ist nicht die Rede davon, dass die beten. Es ist auch nicht die Rede davon, dass sie Lieder gesungen haben. Es wird überhaupt nichts kommentiert, was die da oben gemacht haben. Aber ihre Körperhaltung drückte aus, wir richten uns auf Gott aus. Wir halten den Stock in die Höhe. Er hat das ja mit beiden Armen gemacht, ne? Kann ich jetzt nicht so machen hier. Ich wollte eigentlich einen Stock mitbringen, habe ich dann lieber nicht, weil ich dachte, dann kann ich den nur 3 Minuten hochhalten. Ne? Mose streckt seine Arme aus um deutlich zu machen, wir richten uns auf Gott aus. Wir blicken auf Gott, der uns den Sieg geben wird. Der Sieg ist bei ihm. Er ist in seiner Hand und er ist nicht in unseren Möglichkeiten. Obwohl wir unten Josua und die besten Fähigkeiten, besten Männer aufgeboten haben. Der Sieg liegt nicht dort. Der Sieg liegt dort, wo wir uns ausrichten auf Gott, weil wir uns auf einen Sieg berufen, den Gott schon errungen hat. Ich hatte gesagt, dass die nicht beten, dass die nicht lobpreisen, zumindest, also der Text gibt das nicht her. Und doch merken wir, dass etwas ganz Ähnliches damit gemeint ist. Aber es wird nicht gefüllt mit einer Form. Weil wir wahrscheinlich sonst sagen würden, du hast ein Problem, dann musst du halt beten. Und wenn das Problem dann nicht weg ist, musst du mehr beten. Und wenn das Problem dann immer noch nicht weg ist, dann musst du noch mehr beten. Und dann sind wir in einer Falle, dass wir plötzlich nämlich doch in unseren Möglichkeiten denken. Dann denken wir nämlich doch, wenn ich jetzt 4 Stunden bete, dann muss das Problem sich ja von alleine ergeben. Und wenn das nicht hilft, bete ich 6 Stunden. Und dann merken wir, dass da etwas einzieht, was Gott überhaupt nicht möchte. Wenn wir sagen, der Sieg liegt in Gottes Hand, dann dürfen wir das nicht verwechseln damit, dass wir fromme Übungen machen. Sondern alles, was wir tun, das Gebet, der Lobpreis, das Denken an Gottes Möglichkeiten, vielleicht auch Fasten, vielleicht sich sehr bewusst auf eine Verheißung Gottes zu stellen. Das alles tun wir als Hilfe, damit wir uns bewusst machen, dass Gott für uns eintritt, dass Gott für uns kämpft. Das ist unser Fokus und nicht auf dem, was wir bringen und ob wir genug gebetet haben und ob wir genug getan haben. Und dann merken wir, das kann einer alleine gar nicht. Einer alleine, Mose, der Anführer, der kann das gar nicht alleine, der bekommt 2 Leute an die Seite, er darf sich sogar hinsetzen. Im Kampf, der sitzt da hinterher, ja, weil das gemütlicher ist, vielleicht nicht unbedingt, aber weil er das irgendwie, weil er es so besser aushalten oder tragen kann während dieses ganzen Tages. Und es hat auch eine geistliche Bedeutung, glaube ich. Es spricht von, bei aller Anstrengung, bei aller Ausrichtung auf Gott spricht es davon, dass wir in einer tiefen Gelassenheit leben dürfen, dass auch in den Stürmen unseres Lebens Gott den Sieg geben wird. Dass die Entscheidungen bei ihm fallen und nicht bei uns. Und dass, wenn Gott uns Schweres zumutet, wir trotzdem unseren Weg in Freude gehen dürfen. Und sagen dürfen, Gott, du weißt, was du tust. Und darauf vertraue ich und darum gehe ich auch durch diesen Sturm. Das ist dieses Sitzen, die Gelassenheit des Glaubenden, der auch in Gefahr nicht weggehen muss, sondern der darin sitzen und stehen darf. Und dann hat er 2 Leute an der Seite und ich glaube, es ist schon auch etwas Besonderes für das Volk Israel, dass sie da eine bekannte Person haben und eine unbekannte. Der Bekannte ist Aaron, der wird später Priester für das Volk. Da könnte man sagen, ja klar, diesen geistlichen Kampf, das sollen die Pastoren machen. Oder die Gemeindeältesten. Oder vielleicht ein bekannter Redner, den wir auf irgendwelchen Kongressen kennengelernt haben. Wenn der für diese Sache betet, dann wird das bestimmt mehr bewirken. Und damit das nicht passiert, nimmt Gott noch den Hur dazu, einen Mann, von dem wir gar nichts wissen. Und es lehrt uns, dass das Gebet, die Stärke des Gebets hier nicht darin besteht, dass diese Leute sozusagen die allerfrömmste Spitze des Volkes Gottes waren, sondern es lehrt uns, dass ob Ältester, Pastor oder unbekannter Gläubiger, dass sie gemeinsam stark sind. Gott macht das häufig zu einem Prinzip, dass wir nicht alleine stehen sollen mit unseren Kämpfen. Den Ältesten, wenn sie für Kranke beten, dann werden sie in der Mehrzahl gerufen und sie beten gemeinsam. Keiner betet alleine. wenn jemand aus der Gemeinde eine Not hat, dann soll er nicht nur, dann soll er damit mit dieser Sache nicht alleine bleiben, sondern vielleicht ein kleines Gebetsnetz um sich spannen, mehrere Leute bitten, mindestens eine andere, vielleicht zwei andere Personen bitten. Würdest du mit für diese Sache einstehen? Würdest du mit dafür beten? Damit wir an dieser Stelle uns ausrichten können darauf, was Gott tut. Und so werden Siege errungen. Ich musste an die Gemeinde in Görlitz denken bei der Vorbereitung. Das ist eine kleine Gemeindegründung in Sachsen. Die hatten ein Gemeindehaus gebaut, also ein größeres Begegnungszentrum gekauft, in der sie gemeinsam mit Vereinen der Stadt ein Begegnungs- und Kulturzentrum schaffen wollten und innerhalb dessen auch ihre Gemeinderäume. Und sie haben da extrem viel investiert und hineingegeben und dann ist das über Nacht abgebrannt. Der Pastor kriegte nachts kurz vor der Einweihung, also wenige Tage, Wochen davor, kriegte er einen Anruf in der Nacht, dass das Gebäude in Flammen steht. Es ist bis auf die Grundmauern runtergebrannt, das komplette Anwesen. Und sie waren völlig schockiert. Und wir verstehen vielleicht, dass es gar nicht so hilfreich ist, jetzt nur zu wissen, war das jetzt Brandstiftung? Ist das eine Anfechtung des Bösen? Ist das von Menschen dieser Gemeinde oder Gemeinschaft etwas Böses wollen? War das Zufall, dass dieses Haus gebrannt hat? Entscheidend war nicht, dass sie die Frage beantworten konnten, wie ist das dazu gekommen, sondern entscheidend war, wie sie darauf reagieren und wie sie als Gemeinde dann zusammengestanden haben und haben ihre Trauer zum Ausdruck gebracht darüber und dafür gebetet und sich darin eins gemacht, dass sie sagen, Gott, du hast diese Situation zugelassen. Wir wissen nicht warum und wir können das nicht verstehen. Aber wir werden gemeinsam weitergehen. Wir glauben daran und vertrauen darauf, dass du gute Wege hast, auch in notvollen Zeiten. Und das macht eine Gemeinde stark. Sie haben dann ganz viel Unterstützung bekommen, eine Flut von Unterstützung und Anteilnahme aus der Stadt selbst und aus ganz Deutschland von anderen Gemeinden. Ich glaube, entscheidend ist nicht, dass wir wissen, woher das die Anfechtung kommt, sondern dass wir wissen, dass der Sieg in Gottes Händen liegt. Und das wünsche ich dir, egal womit du vielleicht im Moment gerade zu kämpfen hast. Vielleicht sind es äußere Dinge, äußere Anfechtungen, größere Schwierigkeiten, dass du mit irgendwie auch mit Spott oder Ähnlichem zu tun hast. Dein Glaube an dieser Stelle vielleicht so sehr offensichtlich angefochten wird. Oder du hast mehr die Schwierigkeit, dass das in deinem Herzen stattfindet und dass du die Zweifel nicht los wirst oder deine Bequemlichkeit nicht los wirst, dass dir die Freude abhanden gekommen ist. Oder du aus irgendwelchen Gründen denkst, dass das, was auf deinem Leben liegt, irgendwie Gott daran hindern könnte, dich zu lieben und mit dir seinen Weg zu gehen. Und dann bitte ich dich, dass du dich so wie Mose, Aaron und Hur und das Volk Israel, dass du beides nimmst, beide Möglichkeiten nimmst, dass du die natürlichen Möglichkeiten nimmst des Gesprächs, der Hilfestellung durch andere und dass du die geistlichen Waffen in die Hand nimmst und dass du vielleicht einem anderen Menschen dich anvertraust und sagst, würdest du mit mir da durchgehen? Und dass ihr dann gemeinsam auf das schaut, was Gott schon für dich getan hat. Der Sieg Gottes ist schon da. Für den Menschen des Neuen Testamentes und für jeden, der heute unterwegs ist, der darf sagen, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen und gestorben, um für mich einen Neuanfang zu schaffen. Er hat von sich gesagt, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und darauf baue ich. Ich baue auf seine Vergebung und ich baue auf die Kraft seines Neuanfangs, die bei ihm liegt. Und dahin strecke ich mich aus. In welcher Form du das auch immer machst, das ist letztlich egal. Gott wünscht sich, dass dein Herz ausgerichtet ist auf seinen Sieg und auf seine Möglichkeiten. Und dass du da darauf vertraust und sagst, ja, darauf möchte ich mich verlassen, darauf möchte ich mich ausrichten. Und dann will ich fröhlich meinen Weg gehen. Amen.